Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Sie hören heute, passend zur Vorweihnachtszeit, den zweiten von insgesamt 4 Teilen der Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Freuet euch! Weihnachten. Viele Menschen verbinden damit erleuchtete Städte und natürlich Geschenke. Was aber bedeutet dieses Fest wirklich? Jesus kam, damit unsere Freude vollkommen wird und dass wir Anteil bekommen an der himmlischen Freude, die in alle Ewigkeit nicht aufhören wird. Und nun wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner. Sieben Gründe für Weihnachten. Wenn es einen Gott gibt, der die Menschheit so sehr liebt, dass er seinen Sohn für sie sandte, dann dürfen wir uns fragen, warum Jesus in die Welt gekommen ist und wir Weihnachten feiern können. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben letzte Woche schon behandelt, warum Jesus Mensch werden musste, um uns erlösen zu können. Nun betrachten wir die Auswirkungen seines Kommens. Erstens, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. So lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Wir alle sind Sünder. Es gibt keinen Menschen, der von sich behaupten könnte, noch nie gesündigt, noch nie gelogen, noch nie einen schlechten Gedanken gehabt zu haben. Wir alle kennen Neid, Eifersucht und Hass. Wenn auch nicht tätlich, so hätten wir doch schon manchen in Gedanken umbringen mögen. Jemand sagte über die Ereignisse des 11. September 2001, die Welt ist seitdem nicht anders geworden. Sie hat nur ihr wahres Gesicht gezeigt. Die Sünde und deren Auswirkung ist eine der größten Realitäten, die wir kennen. Warum versuchen wir davor wegzulaufen, statt uns ihr zu stellen? Jedes Sterben, jeder Tod, jede Todesanzeige, jeder Sarg und jeder Friedhof ist ein Beweis für die Realität der Sünde und der Aussage des Wortes Gottes, dass der Tod der Sünde Lohn ist, wie es in Römer 6, Vers 23 heißt. In dieser Welt wird übervorteilt, betrogen und hintergangen. Man ist rücksichtslos und kalt. Warum? Weil die Sünde uns beherrscht, weil wir los von Gott, das heißt gottlos sind. Aber auch Angst und Unsicherheit beherrschen uns. Wir kennen alle ein schlechtes Gewissen. Furcht vor der Zukunft und düstere Vorahnungen können wir nicht beständig verdrängen. Wo kommt das alles her? Tief im Herzen wissen wir, dass es einen lebendigen und heiligen Gott gibt, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Um Sünde abzuschwächen, sie nicht einzugestehen oder von uns zu weisen, zeigen wir auf andere, die schlimmer sind als wir. Aber das ist wiederum nur ein Beweis dafür, dass es Sünde gibt. Die Bibel erklärt uns, dass es schrecklich ist, mit unvergebener Schuld in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Damit das nicht geschehen muss, ist Jesus in die Welt gekommen. Er, der Einzige, der nie gesündigt hat, nahm unsere Sünde auf sich und trug sie ans Kreuz. Unsere Sünde ist durch ihn bezahlt worden. Daher gilt, wer Jesus um Vergebung seiner Sünden bittet, wird vor Gott gerecht gesprochen und kommt nicht in das Gericht. Denn eine Schuld muss nicht zweimal bezahlt werden. Zweitens, Jesus ist gekommen, um uns die Lebensfülle zu bringen. Wie viele Menschen, ob reich oder arm, ob berühmt oder unbekannt, sagen von sich, das Leben befriedigt mich nicht, da muss doch noch etwas anderes sein. Und es muss einen Sinn haben. Sie bleiben auf der Suche, stürzen sich in immer neue Abenteuer, strecken sich nach anderen Zielen aus, nur um zu erreichen, was sie nicht besitzen. Doch selbst wenn sie alles erreicht haben, bleiben sie unbefriedigt in ihrer Seele und schauen immer noch neidisch auf andere. Irgendetwas fehlt immer. Woher kommt so viel Verbitterung, die dem Menschen ins Gesicht geschrieben steht? Aus der Leere seines Herzens. Während ich diese Zeilen schreibe, geht die Nachricht durch die Medien, dass der reichste Mann Hollands, Mitte 70, gestorben sei. Es handelt sich um einen der größten Brauereibesitzer der Welt namens Heineken. Auf den Bildern sah man einen älteren, vergrämten Mann mit einem leeren und verbitterten Gesicht, das alles andere als Befriedigung ausstrahlte. Die Bilder haben mich erschreckt und mir einmal mehr deutlich gemacht, dass man in den Dingen dieser Welt nicht die Befriedigung findet, nach der man sucht. Psalm 31, Vers 11 bringt ein Leben ohne Gott auf den Punkt. Dort lesen wir: Denn in Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft wankt durch meine Schuld und es verfallen meine Gebeine. Das ist die Wahrheit. Viel Zeit unseres Lebens geht verloren durch Kummer und Sorgen, durch Seufzen und Schuld. Viel Kraft entschwindet durch ein schlechtes Gewissen von Schuld betrogen. Aber die Fülle des Lebens haben wir nicht. Über das Kommen Jesu lesen wir in Johannes 10, Vers 10: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Volle Genüge bedeutet auch Lebensfülle oder volle Befriedigung. Das kann uns nur Jesus schenken. Der Mensch bleibt so lange arm, wie er nicht reich wird in Gott. Nichts Äußerliches kann die innere Leere ausfüllen. Es muss etwas von innen her geschehen. Die Bibel drückt es folgendermaßen aus. In Kolosser 1, Vers 27 lesen wir: Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in Bethlehem geboren worden, damit er auch in ihrem Herzen geboren werden kann, um sie von innen her reich zu machen. Mit Jesus werden Arme reich, aber ohne ihn bleiben auch die Reichsten arm. Drittens, Jesus kam, damit wir Kinder Gottes werden können. In Galater 4, die Verse 4 bis 6 steht geschrieben: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. Das natürliche Verhältnis eines Menschen zu Gott ist das eines Sünders zu einem gerechten und heiligen Richter, der keine Sünde in unserem Leben übersieht und vor dem man nicht bestehen kann. Sobald aber jemand Jesus in sein Leben aufnimmt und an ihn glaubt, kommt er in ein ganz anderes Verhältnis zu Gott. Durch Jesus werden wir zu Kindern Gottes gemacht, die zu ihm Abba, lieber Vater sagen dürfen. Das Wort Abba wird heute noch im Judentum von den Kindern gebraucht, um ihre Väter anzusprechen. Es bedeutet so viel wie im Deutschen das Wort Papa. Durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung vollbracht hat, ist Gott nicht mehr unser Richter, der uns verurteilt, sondern unser Vater, der uns liebt und uns zu seinen Erben gemacht hat. Erben Gottes sein zu dürfen, bedeutet aber, dass wir dereinst an allem, was Gott ist und ihn umgibt, vollen Anteil haben. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir Menschenkinder Söhne und Töchter Gottes werden können. Er hat es bewirkt, dass wir den als Vater anrufen können, der aller Menschen Richter ist. Darüber schreibt der Apostel Petrus in 1. Petrus 1, Vers 17: Ihr ruft Gott im Gebet als Vater an, ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Der Apostel Johannes ergänzt diese Wahrheit und schreibt in 1. Johannes 3, die Verse 1 und 2: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Viertens, Jesus ist gekommen, um uns das Heil und die Gnade Gottes zu schenken. In Titus 2, Vers 11 heißt es: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Weihnachten ist das Fest des Schenkens und Beschenktwerdens. Aber kann irgendein materielles Geschenk das der Gnade und des vollkommenen Heils Gottes für uns Menschen überragen? Das Paket der Gnade Gottes wird uns durch Jesus Christus überreicht und beinhaltet eine geistliche Erneuerung, welche die Bibel Neugeburt nennt. Das heißt vollkommene Vergebung, Freispruch von allen bösen Taten, Worten und Gedanken. Stattdessen schenkt Gott uns die Gewissheit des Heils, Orientierung und lebendige Hoffnung, sowie Gemeinschaft mit ihm und sein tägliches Erbarmen über uns. Im 1. Petrus lesen wir etwas über dieses Geschenk, in dem es heißt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 6. Ist das nicht wunderbar, die Möglichkeit zu haben, eine lebendige Hoffnung geschenkt zu bekommen? Nichts Vages, Schattenhaftes, Unwirkliches, sondern eine Hoffnung, die nie verwelkt, die uns jetzt schon das Erbe der Seligkeit in der Herrlichkeit Gottes garantiert. Nur wer solch eine Hoffnung hat, hat Grund, sich zu freuen, auch dann, wenn die Tage unseres Lebens auf Erden nicht immer leicht sind. Die Hoffnung hilft über vieles hinweg und gibt Kraft. In dieser Hinsicht sagt der prominente Schweizer Gospelsänger Bo Katzmann: Ich glaube nicht, ich weiß, dass es den Vater der Liebe gibt. Durch dieses Wissen gehe ich wohlbehütet und sicher durchs Leben und fühle mich nie allein. Ein Geschenk muss aber angenommen werden. Es nützt nichts, solange es nur vor einem liegt. Es will ergriffen und ausgepackt werden. Was würden Sie über einen lieben Familienangehörigen sagen, der Ihr Geschenk bewundert, es aber nicht annimmt, auspackt und sich dankbar aneignet? Ein Brot, das nur vor einem liegt, sättigt nicht. Es will genommen und gegessen werden, damit es seine lebensspendende Kraft vermitteln kann. Fünftens, Jesus ist gekommen, um uns die Lebensangst zu nehmen. In Lukas 2, die Verse 10 bis 11 heißt es: Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Jesus nimmt die Lebensangst und bringt uns stattdessen selige Freude. Seitdem der Mensch in Sünde gefallen ist, beherrscht ihn die Angst. Angst im Leben und vor der ungewissen Zukunft, Angst vor dem Tod, Angst durch ein belastetes Gewissen und Angst vor einem lebendigen Gott. Prozentual beherrschen Sorgen, Mühen und Ängste den größten Teil des Lebens. Seitdem der Mensch in Sünde gefallen ist, heißt es: Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Dies lesen wir in 1. Mose 3, die Verse 9 und 10. Der Mensch versteckte sich vor Gott als Folge der Sünde im Garten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Man versteckt sich in einem selbsterrichteten Paradies. Man umgibt sich mit prächtigen Dingen. Die Gedanken drehen sich um Sport, ein gutes Bankkonto, ein schönes Haus, eine gut laufende Karriere und lang andauernde Gesundheit. Man sucht Gemeinschaft in irgendwelchen Clubs und Vereinen, umgibt sich mit einer einigermaßen funktionierenden Familie, hüllt sich ein in Träume, sichert sich eine gute Altersversorgung und flüchtet auf Inseln und in Ferienorte. Doch dies alles kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Mensch tief in seinem Herzen Angst hat und unsicher ist. Diese Angst hat ihren Ursprung in der Unerbittlichkeit der Sünde und kann uns nur genommen werden durch Sündenvergebung. Darum ist Jesus gekommen. Wer sich mitsamt seiner Sünde zu Jesus flüchtet, erhält Vergebung. Dadurch wird ihm die Angst genommen und Freude kommt an deren Stelle. Nichts bringt uns mehr Freude als der Friede mit Gott. Deshalb schreibt Rainer Zelewske sehr zutreffend in einem Gedicht, hier nur auszugsweise zitiert: Wann wird endlich Friede sein? Wenn die letzte Rakete verschrottet ist, wird dann endlich Friede sein? Dann wird endlich Friede sein, wenn Menschen verstehen, dass es doch gar nicht die Waffen sind, sondern sie selbst, die der Unfriede sind. Dann wird endlich Friede sein, wenn Jesus, der Friedefürst, in unseren Herzen den Frieden schaffen kann. Johannes 14, Vers 27 sagt: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Sechstens, Jesus ist gekommen, um die Mitte unseres Lebens zu werden. Sehr bekannt ist das Weihnachtslied Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Dieses Lied basiert auf dem Vers aus Sacharja 2, Vers 14, wo es heißt: Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Jesus ist der Grund aller Freude. Ja, die Freude trägt einen Namen. Sie ist personifiziert in ihm. Mit Christus zieht gleichsam die Freude in ein Leben ein, und wo er die Mitte eines Lebens geworden ist, hat man allen Grund, sich wirklich zu freuen. Als die Weisen aus dem Morgenland dem Stern von Bethlehem folgten und dadurch zu Jesus geführt wurden, heißt es in Matthäus 2, Vers 10: Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Gott möchte ihnen die Angst nehmen und eine Freude schenken, die ihnen niemand mehr wegnehmen kann, die auch in schweren Zeiten durchträgt und unser Herz bestimmt. Das aber gelingt nur bei denen, wo Jesus die Mitte des Lebens geworden ist. Denjenigen, bei welchen das geschehen ist, kann der Apostel Paulus schreiben: Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Dies lesen wir in Philipper 4, Vers 4. Das bedeutet nicht, dass ein Christ von jetzt an immer nur fröhlich sein müsste und es keine Traurigkeit mehr in seinem Leben gäbe. Nein, vielmehr geht es hierbei um eine tiefe, verborgene Freude des Herrn in uns, darüber, dass er unser Herz zur Ruhe gebracht hat. Es geht um eine Freude, die trotz aller Umstände in unserem Leben bleibt, die auch in Trübsal und Trauer, in Anfechtung und Tränen regiert und unser Leben von innen her bestimmt. Bei dieser Freude geht es um das Bewusstsein, dass Jesus die Erlösung für uns vollbracht hat. Es ist die Freude über die Gewissheit des Heils, der Vergebung und der Befreiung, die Freude darüber, dass der Tod überwunden ist und die Macht der Finsternis besiegt wurde. Es geht um die Freude, dass wir wissen dürfen, dass nicht das Elend auf dieser Welt das Letzte ist, sondern die Herrlichkeit bei Jesus. In Römer 8, Vers 18 lesen wir: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Siebtens, Jesus ist gekommen, um wiederzukommen. Der Herr kam mit einem ganz bestimmten Auftrag vor 2000 Jahren auf diese Erde. Er wollte die Menschen erlösen. Er wollte für alle Menschen Sündenvergebung erwirken, darum ist er am Kreuz gestorben. Aber es gehörte noch mehr zur Heilsvollendung, nämlich die Auferstehung Jesu von den Toten und seine anschließende Rückkehr zum Vater in den Himmel. Doch das ganze Heilsprogramm Gottes ist erst abgeschlossen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Er wird sein Reich auf dieser Erde aufrichten, ein Reich, von dem wir nur träumen können. Kurz vor seiner Himmelfahrt gab Jesus das Versprechen, wiederzukommen. Er wird diejenigen, die an ihn glauben, in seine Herrlichkeit holen. Die Toten werden auferstehen und die dann noch Lebenden verwandelt werden. Sie sollen teilhaben an all dem, was im Himmel für sie aufbewahrt ist. Dort werden sie als Kinder Gottes das ewige, unverlierbare Erbe antreten, das ihnen durch Jesus erworben wurde. Später wird der Herr mit seiner Gemeinde zurückkommen, um sein Reich auch auf Erden aufzurichten. Wir stehen heute mehr denn je in der lebendigen Hoffnung der zu erwartenden Wiederkunft Jesu, über die es heißt in Hebräer 9, Vers 28: So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Gibt es eine gute Nachricht für unseren Planeten, der von Erschütterungen grausamster Art heimgesucht wird? Gibt es eine Botschaft für unsere Welt, die unter Krieg und Terror leidet, in welcher alle Friedensbemühungen scheitern, in der es immer schlimmer wird? Ja, die Botschaft lautet: Jesus kommt wieder. Die Erschütterungen unserer Tage sind vom Wort Gottes als Vorboten zur Wiederkunft Jesu vorausgesagt worden. Die Bibel vergleicht die letzte Zeit vor der Rückkehr Jesu mit der Geburt eines Kindes. Vor der Geburt werden die Wehen immer heftiger und treten in immer kürzeren Zeitintervallen auf. Das ist es, was unsere Welt zu erwarten hat. Dann aber kommt Jesus wieder und mit ihm wird all das kommen, wonach die Menschen sich seit jeher gesehnt haben. Sind sie darauf vorbereitet? Thank you.
gleich Freude, große Freude, eine Botschaft der Freude. Heute ist in der Stadt von Bethlehem ein Retter euch geboren. Freude, oh Freude, eine Botschaft der Freude, denn das Kind in der Krippe ist Christus. Freude, große Freude. In der Stadt Davids wurde ein Retter geboren, liegt in einer Krippe. Er ist Christus, der Herr. Ich bring euch Freude,
große Freude,
eine Botschaft
der Freude.
Heute ist in der Stadt von das Kind in der Krippe ist Christus. Freude, große Freude. Ich bring euch Freude,
große Freude,
eine Botschaft
der Freude.
Heute ist in der Stadt von Bethlehem ein Retter euch geboren.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den zweiten Teil der Broschüre von Norbert Lied, Freuet euch! Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.